Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum heutigen Himmelfahrtsfest hören wir als Gottes Wort auf Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8, unter dem Thema Leben auf der Seite des Siegers. Leben auf der Seite des Siegers, Offenbarung 1, 4 bis 8. Dürft ruhig da hinten direkt auf die Stühle sitzen. Da schreibt der Apostel Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind: Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und die sonst zuhören, die Offenbarung ist das Buch der Bibel, das sich ganz besonders an die bedrohte und verfolgte Gemeinde der Endzeit wendet. Johannes schreibt im Auftrag des Herrn Jesus Christus an die sieben Gemeinden in Asien, die stellvertretend für die ganze Christenheit stehen. Auch zur Zeit des Apostels Johannes war die Lage der Gemeinde Jesu bedrohlich. Sie litt unter der Verfolgung durch den römischen Kaiser Domitian. Der Johannes Apostel selbst war als Verbannter auf der Insel Patmos. Diese Verfolgung gilt als die erste wirklich große Christenverfolgung der Geschichte. Bekannter ist ja häufig die Verfolgung unter Nero, weil da eben wahrscheinlich auch Paulus und Petrus mit betroffen waren. Aber die hat sich im Wesentlichen nur auf die Stadt Rom begrenzt. Das heißt, für die Christenheit insgesamt war die gar nicht so dramatisch, in Rom schon. Aber die unter Domitian, die hat schon größere Teile des Römischen Reichs umfasst. Das hatte einen wesentlichen Grund in der enormen Ausbreitung des christlichen Glaubens in den ersten Jahrzehnten, die von den römischen Herrschern als ernste Gefahr betrachtet wurde, der deshalb dann mit entsprechender Verfolgung begegnet wurde. Wir als Gemeinde Jesu stehen heute vermutlich relativ kurz vor einer ähnlichen Situation. In der Predigtreihe zur Erfüllung biblischer Prophetie habe ich darauf hingewiesen, dass wir ja in der Endzeit schon erkennbar vorangeschritten sind, weit, auch in den Corona-Predigten. Die letzte vom 10. Mai, die schon über 400.000 Mal gehört wurde, wurde leider am vergangenen Sonntag von YouTube gelöscht. Sie wird ständig wieder hochgeladen, aber das ist eine Löschorgie sondergleichen, die aber natürlich genau das auch zeigt, diese Löschorgien des Systems, die zunehmend jede abweichende Meinung eliminieren, indem sie die normalen Medien, Funk und Fernsehen und Zeitungen fast komplett in ihre Herrschaft gebracht haben. Das ist auch reine Staatspropaganda, Regierungspropaganda, was wir da haben. Entbrennt jetzt der Kampf ums Internet. Das sind ganz konkrete Zeichen des Kampfes um die totale Herrschaft des Bösen über die Welt, in dem wir mittlerweile stehen. Heute geht es allerdings nicht mehr darum, eine sich rasant ausbreitende Christenheit einzudämmen. Die Zeiten sind leider längst vorbei. Heute geht es darum, die letzten winzigen Reste echter Jesus-Nachfolger, die die totalitären Herren der Endzeit entlarven und ihnen damit in ihrer globalen Machtübernahme im Weg stehen, aus dem Weg zu räumen. Eine im Denken gleichgeschaltete sogenannte Christenheit, die den Herren dieser Welt die Ehre erweist, die sie nur Christus, dem Herrn der Welt, erweisen sollte, stört die Herrschenden nicht. Aber wo am Bekenntnis festgehalten wird, das da rechts neben unserem Kreuz steht, Kyrios ist Jesus Christus, Herr ist Jesus Christus, einer, Jesus und nur er allein. Wo das unverändert festgehalten wird, da werden diese echten Christen für ein totalitäres System unerträglich. Und deshalb werden in unseren Tagen diese letzten Reste echter christlicher Gemeinde und echter biblischer Jesus-Nachfolger aus dem Weg geräumt und unschädlich gemacht. Wenn wir nach Bremen schauen und auf die Angriffe gegen Olaf Latzel, einen der letzten mutigen und aufrechten Prediger in den Landeskirchen, dann haben wir da eine weitere glasklare Bestätigung. Und da geht es ja zum Teil ganz handgreiflich zu, dass sein Auto beschädigt wird, dass die Kirche beschädigt wird, dass die Gottesdienstbesucher zum Teil körperlich gehindert werden sollen, die Kirche zu betreten und so weiter und so fort. Und in genau diese Situation hinein spricht die Offenbarung. Und sie tut das vor allem als Trostbuch. Die Offenbarung ist nicht in erster Linie ein Buch zur Deutung zur Endzeit. Das ist sie zwar auch, damit wir verstehen, was kommt. Aber gerade indem wir die Entwicklungen der Endzeit im Licht der Offenbarung verstehen, ist sie uns ein Trostbuch. Sie sagt uns nämlich, dass unser Herr Jesus Christus im Regiment sitzt. Auch wenn auf dieser Erde alles drunter und drüber geht. Und deshalb stellt die Offenbarung der Gemeinde in ständiger Wiederholung vor Augen, eurem himmlischen Vater sind die Zügel nicht entglitten. Wenn wir zum Fenster rausschauen, in den Fernseher rein, in die Zeitung, dann fragen wir, wo ist da der Herr, um Himmels Willen, was geht da ab? Da spürt man doch nichts mehr davon, dass ein lebendiger Gott der Liebe und der Treue und der Güte die Zügel in der Hand hält, da herrscht doch das Böse zunehmend. Und deshalb geht wichtigen Abschnitten in der Offenbarung jeweils ein Blick in den Thronsaal Gottes voraus. Und der zeigt der angefochtenen Gemeinde, die irritiert in den Fernseher guckt und in die Zeitung und sagt, was ist da los? Dieser Blick in den himmlischen Thronsaal, der zeigt, von hier aus wird alles gelenkt. Lass dich nicht von dem irritieren, was im Fernsehen kommt. Hier im himmlischen Thronsaal, da steht der Thron der Macht. Ich habe ja vor Jahren einmal eine Predigt zur Himmelfahrt unter dieses Thema gestellt, der Thron der Macht. Es gibt nur einen einzigen Thron der Macht im ganzen Universum, in der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt, und der steht nicht in Berlin. Und da sitzt auch nicht die berüchtigte Dame drauf, nein. Der steht auch nicht in Washington, auch nicht in der City of London oder in der Wall Street oder in der Rothschild-Zentrale. Nein, dieser eine Thron der Macht, der steht im Himmel. Und darauf sitzt unser Herr und Heiland Jesus Christus, das Lamm Gottes, auf dem Thron. Und von hier wird auch jeder Wahnsinn und alles Böse dieser Welt begrenzt. An diesem Thron der Macht muss alles vorbei. Was da nicht genehmigt wird, kann hier auch nicht toben und wüten. Und von hier wird zu seiner Zeit auch alles beendet. Denn hier ist der, der ist und der da war und der da kommt, der ewige und allmächtige Gott. Und von diesem allmächtigen Gott, so sagt uns Johannes, kommen Gnade und Frieden. Ich denke, zwei Stichworte, deren Wert wir auch in diesen Tagen wieder ganz, ganz neu zu schätzen wissen. Gnade und Frieden. Johannes beginnt ja mit den Worten in Vers 3, 4. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt. Alles Grässliche und Grausliche, was Johannes im Weiteren im Auftrag des Herrn Jesus niederzuschreiben hat, und da kommt ja noch viel, was uns erzittern lässt bis ins Mark, aber all das steht unter dieser Zusage der Gnade und des Friedens, in die Gottes Güte uns einhüllt und trägt in diesen Zeiten, die durchaus bedrohlich sind und viele Ängsten und verzagt werden lassen. zu mich erreichen seit Jahren und jetzt in diesen Tagen wieder ganz besonders viele Mails, wo Menschen davon berichten, dass sie bis hin zu Selbstmordgedanken geängstet sind. Ein Arzt schreibt, das ist ja auch dieser Wahnsinn, muss man in diesem Zusammenhang auch erwähnen, hat unmittelbar damit zu tun. Von dieser Panik, der hatte mit 3 Toten zu tun, 3 Selbstmordkandidaten, das waren nicht nur Kandidaten, die haben sich selber umgebracht, die hatten Angst, dass sie an Corona erkrankt sind. Und ihre Corona-Panik war so groß, dass sie sich das Leben genommen haben. Bei der Obduktion hat man festgestellt, die hatten gar kein Corona, die waren nur leicht erkältet. Es wird so eine irrsinnige, satanisch bösartige Panik in unserem Land erzeugt, dass die Leute schon um ihr bisschen Leben bangen, wenn es nur ein bisschen im Hals kratzt. Und das ist jetzt ein besonders trauriges, aber eigentlich ein lapales Beispiel, wenn man da von ein bisschen Halskratzen spricht, das aber schon solch dramatischen Konsequenzen hat. Aber das ist eben der Punkt. Da fehlt der Blick auf den Thron der Macht. Denn auch wenn es nicht nur ein bisschen im Hals kratzt, wenn ich wirklich Corona kriege oder noch Schlimmeres, dann weiß ich als Kind Gottes, mein Leben liegt in der Hand des allmächtigen Vaters. Und mein Leben wird weder durch eine Grippe, noch durch Corona, noch durch einen Autounfall beendet, sondern durch den Willen des Herrn und durch sonst gar nichts. Was dann der äußere Anlass sein mag, ist die andere Frage. Aber das sind nur die äußeren Anlässe. Das Entscheidende ist, mein Leben ist von der Wiege bis zur Bahre als Kind Gottes in der Hand des Vaters. Und das trägt uns, auch wenn es um uns herum bedrohlich und beängstigend wird. Wir müssen uns nicht ängsten lassen mit dem Blick auf den Sieger. Und dieser Vers 4 ist dem Inhalt ja nach auch der Gruß, mit dem ich euch in fast jedem Gottesdienst vor der Predigt von der Kanzel grüße. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nur in der Formulierung des Apostels Paulus nach Römer 1, 7. Gnade ist im letzten Grund ein Sammelbegriff für alle Güte, für alle Wohltaten, für allen Segen, den Gott uns zukommen lässt. Da steckt im Grunde alles drin in diesem Begriff Gnade. Das fängt damit an, dass Gott unsere Sünde vergibt. Und aller Mist, den wir in unserem Leben gemacht haben und noch machen werden, den wissen wir unterm Kreuz. Den wissen wir weggeschwemmt vom Blut unseres Herrn Jesus. Das ist Gnade, dass ich wissen darf, ich, armer, elender Wicht, darf vor dem lebendigen himmlischen Vater, vor dem heiligen Gott, denn das winzigste bisschen Sünde stört, ganz erheblich, völlig rein dastehen. Der findet an mir gar nichts, weil alles in Jesus weggenommen ist. Das ist Gnade. Und dass wir deshalb Kinder dieses heiligen Gottes sein dürfen, der in seiner Gegenwart und Nähe nichts Unheiliges dulden kann, das lässt sein Wesen gar nicht zu. Und doch dürfen wir Kinder dieses heiligen Gottes sein, weil wir in Jesus rein und heilig gemacht sind und deshalb zum Vater passen. Gnade ist, dass Gott unsere Gebete erhört, dass wir mit allem, was uns bewegt, wissen dürfen, der Himmel ist offen und der Thron Gottes steht direkt vor uns und wir können ihn direkt ansprechen, den, der auf dem Thron sitzt. Und er hört und er wird alles tun, was notwendig ist für unser Gutes. Gnade ist, dass Gott verheißt, vollmächtig unter uns zu sein, an uns zu handeln. Und vor diesem ganzen Reichtum, der zur Gnade gehört, wird jetzt ein Punkt noch besonders hervorgehoben. Im Grunde ist das nichts Zusätzliches, sondern ein Sonderpunkt, der aber gerade im Zusammenhang der Offenbarung, der Verfolgung besonders wichtig ist, nämlich der Friede. In der Zeit der Not, in der Zeit der Bedrohung ist ja nichts so gefährdet wie der Friede, der innere Friede, wo unser Herz unruhig, ängstlich, verzagt gemacht wird, Panik aufkommt. Und da spricht dieses Wort Frieden zu. Und damit ist natürlich vor allem der Friede mit Gott gemeint. Der Friede mit Gott und der Friede in Gott. Dass wir zurückkehren in die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, dem himmlischen Vater. Dass wir mit unserem Schöpfer und himmlischen Vater in einem bereinigten, friedvollen Verhältnis leben. nicht mehr in Kampf und Auflehnung gegen ihn, wie die Welt, sondern in friedvoller Unterordnung. Vom Drunterbleiben hatten wir, glaube ich, am letzten Sonntag auch schon gehört. Drunterbleiben in der Not. Auch das heißt Unterordnung. Frieden in Gott, Herr, so wie du es machst, ist's recht. Auch wenn mir es vielleicht im Moment selber gar nicht passt. Also ich sage nicht, dass mir immer alles täglich passt, was der Herr so macht und was er auch mit mir macht. Aber hilft nichts. Und dieser innere Friede, der aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Geborgenheit in ihm kommt, der kann uns dann auch in aller äußeren Bedrohung einen inneren Frieden geben. Und wie sehr sehnen sich Menschen inmitten von Corona und allen anderen Arten zur Zugrunderichtung der Menschheit und Völker durch die Herrschenden nach Frieden. Wer den Frieden Christi nicht hat, der wird in diesen Tagen echten Frieden schwerlich finden. Der äußere Friede ist uns dabei nicht verheißen. Selbst in den christlichen Gemeinden haben wir immer weniger Frieden. Durch die gegenwärtigen Entwicklungen und Manipulationen ist der Friede nochmal um ganze Eskalationsstufen mehr als bisher bedroht, in christlichen Gemeinden, in vielen Ehen und Familien, über alle sonstigen Belastungen hinaus. Ein Aspekt der gegenwärtigen Dinge unter dem Stichwort Frieden, dass in vielen Ehen, Familien, Mann und Frau, Eltern und Kinder nicht mehr miteinander über das reden können, was sie am meisten nebst ihrer Beziehung zum Herrn bewegt, nämlich die Entwicklung in diesem Zeitgeschehen. Weil Mann und Frau zum Teil in den Ehen komplett gegensätzlich denken. Der eine hat sich von den Medien komplett verdummen lassen, der andere blickt, was abgeht und hat in seinem Ehegatten niemand mehr, der ihn da versteht. Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr reden können über das, was kommt, weil die Kinder sich von den Medien haben verdummen lassen und nicht mehr begreifen und sagen, ach du Verschwörungstheoretiker und was weiß ich was alles. Hat was mit Frieden zu tun, da ist der Frieden zerstört, bis in Ehen und Familien und Gemeinden hinein. In ganz neuen Dimensionen, die wir so wahrscheinlich mindestens seit 70, 80 Jahren in unserem Land nicht mehr hatten. Der äußere Friede. Trotz alledem dürfen wir Frieden in Gott haben. Und den können wir nicht nur haben, den sollen wir haben. Mitten in diesem ganzen endzeitlichen Irrsinn. Denn der ist uns zugesagt. Dieser Friede, der auch dann da ist, wenn die äußeren Verhältnisse beängstigend, bedrohend, beunruhigend sind. Dieser Friede, der auch dann da ist, wenn unsere Wege schwer und mitunter einsam sind. Und dann wird es ja besonders schwer, wenn wir gar niemanden mehr haben, der an unserer Seite geht, der uns versteht, der mitträgt. Denn dieser Friede hat seine Ursache eben nicht in irgendwelchen äußeren Verhältnissen. Er hat seine Ursache auch nicht in uns selbst. Wer Frieden in sich, in seiner inneren Mitte sucht, es gibt ja heute, glaube ich, eine ganze Menge Menschen, die das tun. Die wollen irgendwie in sich ruhen und in ihrer Mitte sein und was weiß ich was alles und da Frieden finden. Aber wer das tut und das sucht, der wird schwerlich finden. Denn was ist in unserer Mitte? Unser Herz. Das finden wir dann. Und was ist unser Herz, sagt die Bibel, ein ängstlich und verzagt Ding. Und in diesem ängstlichen und verzagten Ding werde ich kaum Frieden finden. Nein, wahrer Friede hat seine Ursache im allmächtigen Gott und dessen Liebe und Treue. Vor 2 Tagen war ich draußen eine Stunde zum Walken. Die Zeit nehme ich mir trotz der immensen Fülle an Arbeit, die gerade auf mich einstürzt. Und wie ich da durch Gottes herrliche Schöpfung gehe, ein bisschen was für meine Gesundheit tut. Die Vögel zwitschern in den Bäumen, die Sonne lacht vom Himmel und ich rufe zum Herrn und sage, Herr, ich brauche in all dem deine Hilfe und deine Kraft. Ich brauche Schutz und Weisheit von dir. Und da steht mir auf einmal vor Augen, der Herr macht's gut. Der Herr macht's gut. Wie ich da durch den Wald gehe, den Kopf voll mit all dem, was da so auf einen einstürmt, fast 24 Stunden am Tag. der Herr macht es gut. Liebe Geschwister, genau das ist der Grund eines festen inneren Friedens. Das Wissen, der Herr macht es gut mit dir. Der Herr macht es gut mit dir, wenn du zu ihm gehörst, wenn du sein Kind bist, hundertprozentig. Der Herr macht's gut. Da mögen die Mächte des Bösen um uns her wüten und toben, wie sie wollen. Wir wissen, der Herr macht es gut. Er hält uns in seiner Hand und er wird den Seinen alle Dinge zum Besten dienen lassen. Das hat er uns versprochen. Und je tiefer dieses Wissen, der Herr macht es gut, in unseren Herzen Wurzeln schlägt, je mehr dieses Wissen unser Denken prägt, umso fester und unerschütterlicher wird der innere Friede in unserem Herrn Jesus Christus. Denn wenn wir wissen, ganz tief drin, wirklich durchdrungen sind von diesem Wissen, der Herr macht es gut, was soll uns da noch den Frieden rauben? Und wie gesagt, dieser Friede ist uns zugesagt. Die Formulierung sei mit euch benennt in der Bibel nicht einen frommen Wunsch, sondern einen Segenszuspruch, der die von Gott gegebene und von Gott persönlich garantierte Wirklichkeit zusagt. Solch ein Segenszuspruch ist ein von Gott bevollmächtigtes Wort und hat deshalb schaffenden, wir könnten sogar sagen, gebietenden Charakter. Nicht aus unserer Vollmacht, sondern aus der Vollmacht Gottes. Und Gottes Wort schafft, was es sagt. Und wir dürfen einander dieses machtvolle Wort Gottes zusagen. Zum Beispiel beim Kanzelgruß oder beim Segen am Schluss. So wie Johannes es hier den 7 Gemeinden der Offenbarung zusagt. Soweit wir zu Jesus Christus gehören und damit unter seiner Verheißung und seinen Segen leben, dürfen wir das als verbindliche, gültige, wirksame Zusage annehmen. Wo wir dem anderen in der Vollmacht Gottes Segen zusagen, da schaffen wir in der Vollmacht, die Gott uns gegeben hat, diesen Segen über ihm und in ihm. Die Verse 4 und 5 zeigen uns dann diesen dreieinen Gott, der der Garant ist und Ursprung dieses Friedens. Da ist zunächst der Vater, der ist und der da war und der da kommt. Das entspricht dem letzten Abschnitt, dem letzten Vers des Abschnitts, Vers 8. Ich bin das A und das O. Der Deutsche wundert sich immer, wieso A und O? A bis Z. Aber im Griechischen ist es Omega, das lange O, der letzte Buchstabe im Alphabet. Also der Anfang und das Ende, das A und das O. Spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Im Alten Testament hätte es geheißen Jahwe. Da hätte hier irgendwo mit drin der Jahwe-Name gestanden. Die erste Quelle der Gnade und des Friedens ist Gott, der Vater, der Allmächtige. Als zweite Quelle dieser Gnade und des Friedens ist hier interessanterweise der Heilige Geist genannt. Die 7 Geister, die vor dem Thron sind, die 7 Geister, es ist ja ein Geist, aber die 7-Zahl bringt die Fülle dieses einen Geistes symbolhaft zum Ausdruck, entsprechend Offenbarung 3,1, 4,5, 5,6. Ich zitiere nur einen. Ich sah inmitten des Thrones ein Lamm, das 7 Hörner und 7 Augen hatten. Das sind die 7 Geister Gottes. Also der Heilige Geist ist die zweite Quelle der zugesagten Gnade. Und die dritte Quelle ist Jesus Christus, der Treue, der Erstgeborene der Toten und Fürst der Könige der Erde. Außergewöhnlich ist, dass der Heilige Geist als dritte Person der Dreieinigkeit hier vor der zweiten, vor Jesus Christus genannt wird. Ich habe mich gefragt, warum? Vielleicht deshalb, weil in diesen Erdentagen, in die ja die Offenbarung hineinredet, der Geist als Tröster bei uns ist. Als Stellvertreter der zweiten Person des Herrn Jesus Christus. Und damit für uns im Moment der unmittelbarere Ansprechpartner, wenn man es mal rein innertrinitarisch aufdröseln will. Jede Person ist dann näher beschrieben. Der Vater als der Ewige und Unveränderliche. Der ist und er war und er kommt. Weil Gott der Ewige ist, werden die Karten nie neu gemischt. Wenn wir von Frieden reden, hat das ja auch damit was zu tun. Was mich gerade im Moment und schon seit 5 Jahren, aber schon länger, aber die letzten Jahre zunehmend belastet auch und den äußeren Frieden raubt. Man kann sich in dieser Welt auf nichts mehr verlassen. Die Karten werden täglich neu gemischt. Die Rahmenbedingungen werden ständig neu über den Haufen geworfen, bis ins Vertragswesen hinein. Was vor 1 Jahr, 5 Jahren, 10 Jahren gegolten hat, gilt heute nicht mehr unbedingt. Ich habe deshalb zum Beispiel auch unseren Kindern dringend abgeraten, langfristige Rentenvorsorgen eigenständig zu betreiben, gegen alle sonstigen Empfehlungen, weil ich gesagt habe, was in 30 Jahren ist, bis ihr in Rente kommt, das weiß kein Mensch. Weiß kein Mensch. Ich erzähle das, damit wir den Gegensatz spüren. Wenn Gott der Ewige ist, passiert uns das im Verhältnis mit ihm nie. In der Politik, nach jedem Machtwechsel im Kanzleramt, können die Dinge wieder ganz anders aussehen oder wenn eine Koalition platzt und eine neue geschmiedet wird. Nicht so bei Gott, weil er derselbe ist und der war und der kommt. Deshalb bleiben auch die geistlichen Regeln zu allen Zeiten dieselben. Worauf ich mich in meiner Beziehung zum Herrn gestern verlassen konnte, darauf kann ich mich morgen verlassen und übermorgen und in alle Ewigkeit hinein. Es steht nicht in Stein gemeißelt, sondern von Gott garantiert. Auf ihn ist Verlass. Absolut. Und auf seine Verheißungen. Dann der Heilige Geist, die 7 Geister, die vor seinem Thron sind. In der Zeit zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu ist ja der Heilige Geist in Person die Verbindung zwischen der irdischen Gemeinde und dem Thron Gottes. Denn wenn wir es jetzt da rein innertrinitarisch auseinander dividieren wollen, dann ist der Sohn zusammen mit dem Vater ja nicht hier auf dieser Erde, sondern sitzt auf dem Thron. Trotzdem ist er mitten unter uns in der Person des Heiligen Geistes. Da ist die leidende, kämpfende Schar auf dieser Erde und dort auf dem Thron ist der Sieger. Aber die beiden sind nicht voneinander getrennt, sie sind eins, miteinander eins gemacht durch den Geist. Und dann Jesus Christus, der gleich in dreifacher Weise benannt und vorgestellt wird in 3 Ämtern und Aufgaben, zuerst als der treue Zeuge. Wen oder was bezeugt er? Da kann man wahrscheinlich mit gutem Recht in ganz verschiedene Richtungen gehen, was dieser treue Zeuge alles bezeugt. Ich bevorzuge vor allem erstmal eine, nämlich dass Jesus bezeugt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer sich zu ihm stellt, zu dem stellt er sich am Thron der Macht auch. Da sind wir durch den treuen Zeugen am Thron der Macht repräsentiert, so als wären wir ständig selber gegenwärtig. In Jesus sind wir das auch. Also wer sich treu zu Jesus hält, der kann sich darauf verlassen, dass Jesus sich auch treu zu ihm hält. Und dann wird Jesus bezeichnet als der Erstgeborene der Toten. Was für ein Trost, wenn der Tod durchs Martyrium an jeder Ecke lauert. Den zu kennen, den zum Herrn und Heiland zu haben, der der Erstgeborene der Toten ist. Welche Verheißung, dass uns der Tod nichts anhaben kann. Und dass uns deshalb auch alle Not und Verfolgung letztlich nichts anhaben können. Wir leben an der Seite des Siegers, der sogar den Tod besiegt hat. Und nur in diesem Wissen konnte Martin Luther formulieren im 3. Vers von Ein feste Burg ist unser Gott. Man schluckt ja immer wieder mal dabei, nehmen Sie den Leib, gut, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Der Martinus Luther, der hat sein Weib, die Käthe, sicher auch geliebt. Schon allein deshalb, weil sie so eine tüchtige Frau war und ihm so ein gutes wittenbergisches Bier gebraut hat. Aber er wusste, alle irdischen Dinge sind vergänglich.
Aber unsere Bürgerschaft im ewigen Reich Gottes, das Reich muss uns doch bleiben, das können sie nicht nehmen. Alles andere können sie nehmen auf dieser Erde, alles. Aber das Reich muss uns doch bleiben und das ist das Wichtigste. Und da sehen wir ja auch die, die wir auf Erden geliebt haben, wenn sie zu Jesus gehören, wieder. Deshalb ist ja nur eine Trennung auf Zeit, schlimmstenfalls. Und drittens wird Jesus bezeichnet als der Fürst der Könige des Landes oder der Erde. Der Fürst der Könige des Landes. Mich hat es eigentlich erstmal etwas gewundert. Warum? Eigentlich bezeichnet die Bibel als den Fürsten und Gott dieser Welt doch Satan. Aber ich denke, damit ist zum Ausdruck gebracht, Satan ist eben der Fürst und Gott dieser Welt nur so weit, als der eigentliche Fürst und Gott ihm Raum lässt. Er ist eben, wie Luther gesagt hat, doch nicht mehr als der Kettenhund Gottes. Ich finde dieses Wort so trefflich und es hilft uns, wenn wir das immer sehen, der Gott und Fürst dieser Welt, Satan, ist an der Leine des wahren Gottes nicht mehr als ein Kettenhund. Satan ist besiegt, seine Macht ist begrenzt, räumlich und zeitlich. Jesus aber ist der, der von sich sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt, ohne jede Grenze, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Welcher Trost bei allem Toben der Mächte des Bösen, zu wissen, wir leben auf der Seite des Siegers. Und gerade diese letzte Bezeichnung, dass Jesus der Fürst, der Könige der Erde ist, steht ja am heutigen Himmelfahrtsfest im Mittelpunkt. Und sie hat gerade in der Offenbarung eine besondere Bedeutung. Denn im ganzen Buch der Offenbarung geht es ja letztlich um diese eine Frage, wer ist der Herr aller Herren? Satan begehrt dagegen auf und sagt, ich will sein. Das ist der ganze Kampf, um den es geht. Wer hat das letzte Wort? Satan und das Tier, der Antichrist oder Jesus? Und Gott spannt uns gar nicht lange auf die Folter. Der Leser braucht nicht lange zu warten. Es gibt ja Leute, habe ich gehört, ich gehöre nicht zu denen, die lesen ein Buch hinten. Die gucken erst mal auf den letzten 400 Seiten, da hinten die letzten drei Seiten, wie geht's aus? Schon, die können nicht warten, die müssen wissen, wie es ausgeht. Ja, und dann können sie ruhig lesen, wenn sie wissen, wie es weitergeht. Für solche Leser ist die Offenbarung genau das Richtige, denn die sagt schon in den ersten Versen, wie es ausgeht. Man muss die Offenbarung nicht zu Ende lesen, um die Antwort auf die alles entscheidende Frage zu bekommen. Sie wird am Anfang gegeben, Jesus ist der Fürst und der Könige auf Erden, das A und das O, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist der Sieger, steht von Anfang an fest. Und dieses Wissen ist wichtig im Blick auf unsere ganze Zeit, mitten auch in den Wahnsinn unserer Tage hinein. Fritz Grünzweig, der ja bekannter württembergischer Pfarrer und Ausleger, 1989 in Korntal gestorben, betont in seiner Auslegung zur Offenbarung, dieses Wissen vermag auch Christen in der Verfolgung, in der Bedrängnis und in endzeitlichem Leiden zu bewahren, vor Verzagtheit, vor Kapitulation, vor Menschengefälligkeit und vor dem Überlaufen zum Feind. Aber da merkt er in diesen Worten doch mal, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist eben dieses Wissen, das diesen Frieden, diese Kraft, diese Geborgenheit gibt. Und die haben wir eben letztlich nur in Jesus. Und deshalb sind echte Christen, die in diesem Wissen leben und nicht zum Feind überlaufen, nicht kapitulieren, nicht sich von Menschengefälligkeit leiten lassen, für totalitäre Systeme am Schluss eine so ernste Bedrohung. Denn wer diesen Halt nicht hat, der lässt sich am Schluss durch Bedrohung und Erpressung, durch Geld oder irgendwas anderes kaufen und gefügig machen. Aber wer in Christus geborgen und gefestigt ist, bei dem ist das normalerweise nicht möglich. Diese Brüder wie Fritz Grünzweig, wie gesagt, vor 31 Jahren heimgegangen in die Ewigkeit. Seine wesentliche Wirkungszeit vor 50 Jahren und mehr. Die wussten auch vor mehr als 50 Jahren, was auf die Gemeinde Jesu am Ende zukommt, aus dem Wort Gottes. Die Herrschaft des Bösen auf dieser Erde und wir leben mittendrin. aber sie wussten eben auch das Entscheidende. Unser Herr siegt. Und wir leben auf der Seite des Siegers. In jeder Lage dürfen wir das wissen. Unser Herr siegt. Und das ist das Einzige, was wir müssen in allem Kampf und Streit. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Wir werden es zum Schluss miteinander singen, des Gottesdienstes. Sein wird die ganze Welt. Und wir haben Teil an diesem Sieg. Noch ist das nicht zu sehen, aber der Tag wird kommen. Und darauf richtet uns Gottes Wort zum Schluss den Blick. Siehe, er wird kommen mit den Wolken. Und es werden ihn sehen, alle Augen und jene, die ihn durchbohrt haben. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal beim Lesen dieser Verse, Offenbarung 1, Vers 4 und Vers 8, da gestutzt habt an der Formulierung. Der war und der da ist und der da kommt. Eigentlich müsste es ja von der Logik heißen, der da war und der da ist und der da sein wird. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber so geht es hier nicht. Es geht Vergangenheit, Gegenwart und Ankunft. Der allmächtige Gott und Herr Jesus Christus wird nicht irgendwo sein in der Zukunft. Darum geht es. Er wird bei uns sein. Er kommt. Nicht Zukunft, sondern Ankunft. Und jedes Auge wird ihn sehen. Und es folgt eine ganz wichtige und eigentlich zutiefst erschütternde Feststellung, über die man allzu leicht hinwegsieht und liest. Ganz, 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 ganz dramatisch. Wenn der Herr Jesus, der Sieger über alle Mächte des Bösen und des Todes, sichtbar wiederkommt, da müssten wir doch einen gewaltigen Jubel erwarten, dass die Leute ihm, so wie sie vor 5 Jahren an den Bahnhöfen standen, mit Posaunen und Trompeten und Teddybären und mindestens noch mehr, dem wiederkommenden Herrn entgegengehen und jubeln und begeistert sind und den roten Teppich ausrollen. Noch 10-mal mehr, als sie es bei seinem Einzug in Jerusalem vor 2000 Jahren gemacht haben. Da haben sie gejubelt und gebrüllt, Hosianna geschrien. Da haben sie Palmwedel abgerissen, sich die Obergewänder vom Leib gerissen und haben alles den Herrn Jesus zu Füßen geworfen, damit er auf seinem Esel drüber reiten kann. Die waren begeistert. Da ist unser König, der Sohn Davids. Aber damals kam er nicht, um die Herrschaft anzutreten, sondern um zu sterben für unsere Sünden. Jetzt kommt er wirklich, um das Böse zu vernichten und sein Reich aufzurichten. In Macht und Herrlichkeit. Und jetzt hören wir keine Fanfaren und keine roten Teppiche werden ausgerollt. Wehklagen, sagt die Bibel. Wehklagen. Ist interessant. Die einzige Reaktion auf das Kommen des Herrn, die uns Offenbarung 7, 1, Vers 7 schreibt. Jedes Auge wird ihn sehen und wehklagen. Wehklagen. Das ist die Reaktion derer, die auf Erden sind, wenn der Herr kommt. Wehklagen. Warum? Weil da noch die da sind, die ihn bisher nicht angenommen haben. Für die ist das Kommen des Herrn keine Freude, denn die haben erkannt, dass sie auf die falsche Karte gesetzt haben. Ich habe diese Woche im Telefonat gehabt mit einem klugen Mann, Professor für mehrere ganz divergierende Fachrichtungen, interessanterweise. Und da kamen wir auch drauf, er meinte, er wäre Agnostiker. Ich habe gesagt, das mit dem Agnostiker kann man sich ja nochmal überlegen. Und habe ihm am Schluss auch nochmal gesagt, dass... Er wollte nicht unbedingt ausschließen, dass es Gott gibt. Ich habe dann gesagt, ja, aber wenn es dann ihn doch gibt. Hat er gemeint, ja, hätte er seinen Studenten auch immer gesagt. Es gibt da so die Möglichkeit, wenn es Gott gibt und du glaubst an ihn, super. Wenn du an ihn glaubst und es gibt ihn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wenn du nicht an ihn glaubst und es gibt ihn dann doch, dann hast du die berühmte A-Karte gezogen, ja. Und ich habe gesagt, da lohnt es sich doch nochmal drüber nachzudenken, wenn es ihn dann doch geben sollte und er kommt. Und da haben wir alle die versammelt, die die berühmte A-Karte gezogen haben. Die haben nicht an ihn geglaubt. Und jetzt geht der Himmel auf und der Herr kommt wieder Und sie sehen, es gibt ihn doch. Ich habe mein Leben auf die ganz falsche Karte gesetzt. Und deshalb dieses Wehklagen. Da sehen wir, wir haben dann in dieser Gruppe zweierlei. Auf der einen Seite alle Augen, das ist die Gesamtmenge, die gesamte Menschheit. Jeder sieht ihn. Und dann zwei Untergruppen, die ihn durchbohrt haben. Das könnten wieder alle sein, wenn wir es rein geistlich interpretieren, im Sinn des Passionslieds, meine Sünden haben dich geschlagen. Ja, wir haben ihn alle mit unseren Sünden durchbohrt. Das ist geistlich richtig. Ich denke aber, dass es hier nicht gemeint ist, sondern ganz konkret historisch, biblisch, die, die ihn vor 2000 Jahren den Römern ans Kreuz und zum Durchbohren ausgeliefert haben. Wenn wir Sacharja 12, Vers 9 und 10 anschauen, dann lesen wir das auch. An jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem kommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie, nämlich Haus David und Jerusalem, werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn klagt. Da haben wir eine ganz klare Unterscheidung in Sacharja zwischen den Nationen, die kommen, um vernichtet zu werden, und David und Jerusalem, denen der Geist gegeben wird. Israel und die Völker, die dritte Gruppe, werden aber gemeinsam wehklagen. Denn Israel wird wehklagen, weil es begreift, wir haben unseren Messias abgelehnt. Die werden im Rückblick klagen, dass es uns 2000 Jahre lang so schlecht ging, dass wir durch die Nationen hindurch verfolgt wurden, Kropf unnötig. Folge innerer Blindheit. Wir sind selber schuld gewesen, die ganze Zeit. Es wäre alles zu vermeiden gewesen, wenn wir erkannt hätten, was damals schon offenkundig war, dass Jesus der Messias ist. Die Völker und Stämme der Erde werden wehklagen, denn sie erkennen den als Sieger, dem sie bis zu diesem Augenblick noch rotzfrech getrotzt haben. Der Unterschied wird ein großer sein in allem Wehklagen, denn die Völker hatten bis zu diesem Tag ihre Chance. Aber die ist jetzt vorbei. Für die Völker kommt der Herr zum Gericht. Für Israel kommt er zum Heil. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, wird auch unsere Herrlichkeit offenbar. Aber wir sehen hier, an diesem Tag sind wir ganz offensichtlich nicht mehr da, denn sonst müsste ja hier noch eine dritte Gruppe geben, die den Herrn mit Freuden empfangen, beziehungsweise dass sie ihm entgegengerückt werden, sehen wir hier zumindest nicht. Da wird aber in jedem Fall unsere Herrlichkeit offenbar, die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Da wird die Welt sehen, dass wir an der Seite des Siegers gelebt haben, auch in aller Not, Verfolgung und Ärmlichkeit. Aber er ist da. Bis dahin gilt es auszuhalten. Bis dahin gilt es treu zu sein. Und bis dahin dürfen wir am Werk sein im Wissen, unser Herr lebt und unser Herr siegt. Und wir leben auf der Seite des Siegers. Amen.